Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ich habe am Wochenende Rugby-Trikots geshoppt, war sehr erfolgreich. Oscar, du hast gegen Rugby-Legende Manono gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, wer von uns beiden das schönere Wochenende hatte, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Trikot. Bist du zufrieden mit deinen Gegenspielern?
Ja, zufrieden mit meinen Gegenspielern, nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben ja dann doch verloren, wir kommen nachher dazu, aber einfach mal wieder happy, überhaupt zu spielen. Das war schon ein bisschen lange her, aber ich glaube, die letzten 4 Wochen einfach sehr gut trainiert. Und in der Lage, der ich bin, reicht halt eine gute Woche nicht aus, sondern du musst halt wirklich Woche für Woche gut trainieren. Und das wurde ja halt jetzt endlich mal wertgeschätzt, was mich natürlich gefreut hat. Und dass ich dann noch eingewechselt wurde, das war natürlich auch keine Selbstverständlichkeit. Nein, der Spaß beiseite, war ein gutes Gefühl. Denke ich, habe auch eine gute Aktivität gehabt in der Zeit, wo ich auf dem Feld war. 2 Carries, 2 Tackles, 6 Rucks. Ist schon ganz in Ordnung, und gegen Manana zu spielen, das ist vielleicht auch einer so der Dinge, die mich mir nicht erträumt hätte. Weil der gute Mann ist ja dann doch 20 Jahre älter als ich. Ich glaube, ich habe gerade mit Rugby angefangen, da hat er seinen 2. World Cup gewonnen. Dementsprechend war ein tolles Erlebnis. Leider verloren, aber umso wichtiger, dass wir dann dieses Wochenende gegen Lyon den Job dann machen. Aber zu dir, du warst Rugby-Trikots shoppen, ich nehme an, online. Und Osterrabatte hast du abgestaubt.
Keine Osterrabatte, aber nachdem ich ja vorletzte Woche, ich habe jetzt angefangen, oder ich versuche ja so langsam nachzuholen, all die Orte, in denen ich war und mir aber aus finanziellen Gründen nichts, keine Trikots oder ähnliches kaufen konnte, oder wo es auch einfach nichts gab, gab ja auch einige Orte, wo man einfach nichts kaufen konnte, und das hole ich jetzt alles so langsam nach, aber es ist echt erschreckend. Also ich bin mal durchgegangen hier, also zum Beispiel eBay oder so, von diesen fast 1000 Trikots, die gelistet sind, hast du eine Handvoll Toulon-Trikots, eine Handvoll Trikots von Agen, komischerweise, und das war's dann auch schon wieder. Und das ist echt wild, wie schwer es ist, an alte Trikots ranzukommen. Gut, klar, in Frankreich findest du noch ein bisschen mehr.
Le Bon Coin wäre da eine Adresse für alle, die in Frankreich shoppen gehen möchten. Das ist das eBay, was wir hier haben.
Ja. Also, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und ich habe jetzt neben einem alten Montpellier-Trikot, wo ich denke, also ich habe dafür jetzt runtergebrochen 5 Euro bezahlt. Ich denke, das ist der adäquate Preis, den man von einem Montpellier-Trikot zahlen sollte.
Welchem Zustand war das für 5 Euro?
Tatsächlich recht gut. Also der Kragen ist ein bisschen ausgeleiert. Aber es ist halt auch noch einer von den alten Steifkragen, die so hochstehen. Den sind ja generell nicht so schön. Aber das Trikot ansonsten, man muss halt aber auch in Fairness sagen, das ist bei Rugby-Trikots hier oft schön, dass in dem Fall außerdem dem Altrad-Logo ist da nichts drauf, was abgehen kann. Alles andere ist im Stoff integriert. Und das ist eigentlich, da kann ja nichts passieren. Und von daher eigentlich in einem guten Zustand, ja, das Altrad-Logo ein bisschen mitgenommen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist nicht tragisch. Bin ich sehr zufrieden. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe jetzt noch ein altes Grenoble-Trikot gefunden. Weil die vor Ort tatsächlich, da war ich ja im letzten Jahr und habe dort tatsächlich kein Trikot gekriegt, nur ein Poloshirt, was mir tatsächlich aber auch ein bisschen zu klein ist, aber trotz 4XL. Und ich bin sicherlich nicht schlank, aber so dick bin ich auch wieder nicht.
4XL, ich meine, ist echt eine Nummer, also 4XL. Das trage nicht mal ich, kommt auf den Ausrüster an, aber als 3XL, 2XL, ja.
Also ich find's echt wild. Also ich glaube, Grenoble müsste Kappa sein aktuell.
Ja, die sind aber auch mega klein. Die hatten für das France ja auch. Also das ist, was hatte ich da? Ja, auch 203X. Ich weiß es gar nicht mehr, aber das fällt alles super klein aus. Ich kann O'Neill empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Ausrüster.
Ich bin wirklich gespannt. Das Trikot wird mir wahrscheinlich auch nicht passen, aber schauen wir mal. Es wird zumindest, der Zustand wird als relativ neu beschrieben.
Ist wahrscheinlich auch alles eher für die Sammlung bei dir, oder? Wie viele Trikots hast du jetzt?
Oh, das kommt wirklich ganz drauf an. Also ich muss halt auch sagen, also ich rechne gar nicht so in einzelnen Trikots, sondern eher nach abgehakten Vereinen. Und ich versuche ja, wie gesagt, alle, gut, als ich angefangen habe, wollte ich alle Vereine der ersten und zweiten Liga. jetzt, so wie ich die Vereine seitdem sich verschoben haben, versuche ich alle Vereine der ersten bis zur vierten Liga zu kriegen. Und da bin ich tatsächlich bei der ersten und zweiten Liga auf einem ganz guten Weg und dritte Liga fast auch. Aber es ist sehr unterschiedlich, was ich von manchen Vereinen habe. Also Stade Français zum Beispiel habe ich jetzt erst kürzlich ein Trikot gekauft, weil immer wenn ich da war, war ich zu klamm, um mir ein Trikot zu kaufen. Und hatte Becher und Fahne und was weiß ich, also das, was man irgendwie vor Ort halt so relativ kostengünstig kriegt. Racing zum Beispiel habe ich nur eine getragene Spielershorts von Chris Masoe damals bekommen, was eigentlich ganz schön ist. Auf der anderen Seite, Lyon zum Beispiel, habe ich nur einen Sticker, den ich mal geschenkt bekommen habe. Aber Lyon war ich auch tatsächlich noch nicht, also von daher ist das vielleicht auch okay. Aber ich bin ansonsten auf einem ganz guten Weg, also mir fehlt aus der Top 14, fehlt mir noch Castres. Ja, mir fehlt noch Castres und von allen anderen bin ich ganz gut ausgestattet. Wobei, wie gesagt, also Montpellier zum Beispiel, also es kommt halt immer drauf an, Montpellier zum Beispiel hatte ich T-Shirts und Becher, aber jetzt halt erst das erste Mal ein Trikot. Und es kommt immer so ein bisschen auf die Vereine drauf an, wie sammelbegierig ich bin. Mal schauen, Pro D2 ist noch ein bisschen schwieriger, aber weißt du, da kommen wir auch dann wirklich an den Punkt, wo es schwierig wird, bei manchen Vereinen an Sachen ranzukommen. Albi zum Beispiel in der dritten Liga, werde ich da jemals an ein älteres Trikot rankommen?
Musst du hinfahren wahrscheinlich, Le Bon Coin durchstürmen, ja. Alert einstellen, dass du direkt der Push-Up bekommst.
Ich finde es auch dreist, also zum Beispiel, also ich würde auch allen abraten, tatsächlich bei den Vereinen selbst zu bestellen, weil es ist also teilweise wirklich, ich weiß mal, letztens geguckt, Montauban, weil ich tatsächlich deren aktuelles Trikot sehr, sehr schön finde, aber die wollen auch 30 Euro Versand nach Deutschland haben. Du denkst, also...
Ist das nicht normal? 30 Euro Versand?
Aber nicht wirklich. Also Bordeaux zum Beispiel wollen 16 Euro haben, was ich auch schon sehr, sehr viel finde. Also ich sag mal, es ist natürlich einfach in Relation, aber wenn du schon irgendwie 85 Euro für ein Trikot ausgeben musst, dann sind 16 Euro Versand halt noch einfach. Also so viel kann ich gar nicht bestellen, dass ich das rechtfertigen kann.
Ja, fair. Weil ich habe auch gerade mal überlegt, mein Vater hat immer Champagner aus Frankreich bestellt, so mehrere Kisten. Ich glaube, er hat für wirklich kiloweise, also ne Champagner, glaube ich, nur 40 Euro Versand bezahlt. Und wenn du 30 Euro für ein Trikot bezahlen musst, ist natürlich schon viel, ne?
Ja. Oder das ist dann schon. Aber es ist natürlich bei manchen Sachen, also bei manchen Vereinen, ist es dann auch Montauban, war ich tatsächlich auch noch nicht. Also das ist einer von ganz, also ich war in der Pro D2, sind dadurch, dass jetzt Vereine nachgekommen sind, hat sich da meine Quote ein bisschen verschlechtert. Also mir fehlen Valence, Soyer, Angoulême, Dax und Montauban in der Pro D2 aktuell. Ist da ein bisschen... Ja, es hat sich ein bisschen... Manche Vereine waren aber noch nicht lang genug, sind noch nicht lang genug zweitklassig. Das muss ich einfach sagen.
Aber Albi fehlt dir noch, sagst du?
Nee, Albi, also in Albi war ich schon, auch zum Rugby gucken. Aber das ist dann manchmal auch diese Sache, wo du dann sagst, also ich war ja in einem professionellen Kontext da. Also als ich noch in der Bonne gearbeitet habe. Und da dann rüber zu fahren und als Mitarbeiter des Gastvereins in Vereinskleidung Trikots zu shoppen... Das kommt bei auf beiden Seiten nicht so gut an.
Das kommt mega an. Mega, mega.
Suresnes fehlt mir, Lille fehlt mir, Langon fehlt mir, Périgueux fehlt mir noch, Rouen fehlt mir noch, Chambéry fehlt mir noch. National bin ich nicht mehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Da fehlt mir noch einiges.
Aber Albi gibt es aktuell eins. Gibt es hier eins für 40 Euro. Schicke ich dir mal den Link, da kannst du shoppen. Ist aber ein XL, also das wäre dann, glaube ich, auch für die Sammlung.
Ja. Oder ich weiß nicht. Ich glaube auch, ja. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Ich meine, es ist natürlich, es ist ein Nischenhobby, was ich habe, aber es sind dann so diese Momente, in denen man sich einfach freut. Ich habe ein Buch gefunden, ein altes, von vor 10 Jahren oder so, 15 Jahren. Logo und Trikot-Guide des europäischen Rugby auf Französisch allerdings. Also das sind dann so diese Nischenthemen, wo man sich richtig freut, wo man denkt, oh, schön. Unnützes Trivia-Wissen über französische Rugby-Vereine.
Ey, aber das du beweist okay. wieder einmal, entschuldigt bitte, du beweist wieder einmal, was für ein Fachwissen du hast und dass du mit Herz und Seele am französischen Rugby hängst. Fangen wir jetzt mal langsam an mit hier mit unserem eigentlichen Podcast-Leben, bevor wir uns verquatschen mit Blick auf die Uhr. Ein paar News gibt es ja wie immer, einige wichtig, andere nicht so wichtig. Fangen wir mal mit den Dingen an, die vielleicht nicht so wichtig sind, denn das Champions Cup-Finale für das Finale im Jahr 2027 würde in Lyon stattfinden. Dieses Jahr ist es ja in Cardiff und das darauffolgende, also 26 in Bilbao, also in Spanien, steht jetzt also auch fest. Haben wir dazu eine Meinung?
Ich meine, jetzt ist das zweite Mal, ich glaube, das erste Mal war 2016, hat Racing gegen Saracens verloren. Ich bin zwiegespalten, ich freue mich, dass es wieder in Frankreich ist. Es sollte viel öfter in Frankreich sein. Muss ganz offen sagen, ich finde es wild, dass es noch nie in Italien war.
Erstmal noch eine Zwischenfrage, wird wahrscheinlich auch im Fußballstadion dann stattfinden, oder?
Genau, ja, im Fußballstadion. Also beides.
Das ist ja wirklich riesig.
Ich meine, es ist ein großes Stadion, auch eins, das schon öfter mal Rugby, wie gesagt, angefangen von Champions Cup bis über Finale, bis über französische Nationalmannschaft schon einige Spiele hatte, bei der WM ja auch dabei gewesen. Aber wie gesagt, also ich finde es überraschend, dass Schottland schon lange kein Finale mehr hatte. Twickenham richtet regelmäßig aus, Dublin richtet regelmäßig aus.
Ist doch klar, warum, weil sie von England besetzt sind und nicht dürfen. So ist hier, Freiheit.
Ich glaube, das letzte Champions Cup-Finale Murrayfield war, da war Stade Français noch im Champions Cup-Finale. Ich glaube, gegen Toulouse oder was.
War ich da schon geboren?
Oh, das ist 2008, 2009.
Ja gut, da war ich gerade auf der Welt, ja. Schon etwas länger, ja.
Also schon wirklich, also das finde ich, das ist ungewöhnlich. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es endlich mal in Italien landet.
Ja, gehe ich mit. Fairer Punkt.
Also es wäre jetzt halt irgendwo, das ist das eine. Aber ich meine, ich schätze, Lyon ist nah genug an der italienischen Grenze, dass die italienischen Fans sich auch abgeholt fühlen könnten. Aber trotzdem.
Also wir starten die Petition nächstes, also 28. bitte in Rom oder sonst wo. Wenn wir zur nächsten eigentlich auch unwichtigen News kommen, Katapult wird neuer Partner der LNR bis 29. Katapult, was machen die? Das ist so ein GPS-Tracking-Unternehmen. Es gibt eigentlich auch nur zwei, die so wirklich ernst zu nehmen sind. Das einmal Katapult und das andere, das habe ich leider vergessen, aber ich gucke mal kurz das benutze ich nämlich privat. Da gibt es dieses StatSports, was auch ganz okay ist, aber sogar, wir sind beide sehr gut, die sind eigentlich zumindest jetzt aus meiner Sicht, ich bin kein Sportwissenschaftler und die werden wahrscheinlich auch noch ganz andere Daten sich anschauen, als die ich mir im privaten Training anschaue. Ich habe mit beiden Systemen schon gearbeitet, beide Systeme sind gut. Das Gute ist halt bei StatSports, dass man sich das auch einfach als normale Person, kann man sich so einen GPS-Tracker kaufen, dann kann man auch als Hobbysportler sein Training tracken, auswerten. Ob das so sinnvoll ist, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er irgendwie seinen Trainingsload da managen will als Bundesligaspieler etc. Aber genau damit haben ja die LNR eben noch einen Partner gewonnen und weiteres Geld an Land gezogen, was wichtig ist und uns auch zu wirklich einer interessanten Hörerfrage bringt. Wer hat die gestellt? Kam das per Mail rein oder Social Media?
Kam eine Mail von Robert. Ich muss mich an der Stelle auch entschuldigen. Er hat noch ein paar Fragen mehr gestellt. Den muss ich aber vorher nochmal recherchieren.
Okay.
Also, da konnte ich jetzt so spontan mich nicht zu äußern. Aber ja, diese Frage.
Robert hat gefragt, wenn Rugby am Höhepunkt seiner Beliebtheit nicht profitabel ist. Er nimmt da, denke ich mal, Bezug auf die letzte Folge, die wir hochgeladen haben. Also für alle, die nicht im Thema sind, könnt ihr jetzt ausschalten, euch die letzte Folge anhören, dann kommt ihr wieder zurück. Was muss passieren, damit es wird? Und das ist eine super Frage und da hat er auch schon ein paar Denkanstöße gegeben. Weniger Geld von Präsidenten, internationale Vermarktung, Senkung des Salary Caps, Profite für Eigentümer meistens durch Verkauf. Bringt dann ein Beispiel aus dem amerikanischen Sport. Marc, ich habe da schon eine Idee, aber fang du mal an.
Also ich muss tatsächlich sagen, das sind meine Gedanken gewesen, Entschuldigung.
Okay.
Nicht, dass er nicht auch vielleicht entsprechende Gedanken hätte. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen für mich so dieses Thema, dass man aktuell einige Menschen hat, denen Profitabilität gar nicht so wichtig ist. Und ich glaube, das ist da kommen wir auch immer an diesen Punkt. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren. Weil man liest immer viel und es ist immer so ein bisschen schwierig, alles einzuschätzen. Aber global gesehen ist Sport, Profisport, Spitzensport, ist kein profitables Geschäftsmodell, mit Ausnahme von der wirklichen Top. Also wenn du überlegst, Tennis, wie viel die Top 15, Top 20% im Tennis oder Top 20, 25 der Weltrangliste, die können von ihrem Sport leben und dahinter wird es dann schon knapp. Und da kommt man auch sehr schnell in den Bereich, wo es ein Minusgeschäft wird. Fußball generell gibt es nur eine Handvoll von Vereinen im europäischen Spitzensport, die profitabel sind. Also spontan, ich glaube, FC Bayern schreibt Gewinne, Manchester City schreibt Gewinne. Das hat aber auch noch bei Manchester City sicherlich auch noch andere Gründe. Spitzensport ist nicht profitabel. Außer für eine Handvoll von Leuten. Und ich glaube, das Problem überschreibt sich auch auf den Rugby, dass du einfach zu viele Leute in entscheidenden Positionen hast, denen die Profite am Ende auch egal sind. Denen geht es nicht um Gewinn. Also um Gewinn. Denen geht es ums Gewinnen.
Und ob die da halt nochmal dann 20 Millionen am Ende des Jahres dazu schießen müssen, aus eigener Tasche, ist halt am Ende auch egal.
Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo eben eine Mentalität dann eben kommen muss, dass eben die finanzielle Gesundheit der Vereine eine größere Rolle spielt. Da kommt dann eben auch eine Senkung des Salary Caps rein, was mit Präsident der LNR Jan Urbert, der jetzt neu gewählt wurde, ja sicherlich nochmal ein Verfechter hat. Ich glaube, die Top 14 hat auch noch das große Problem, dass sie aktuell so gut wie gar nicht international vermarktet ist. Das ist, sie hatten vor ein paar Jahren, hatten sie mal einen Vertrag, dass eine Handvoll von Spielen in Japan gezeigt wurde. Aktuell werden, glaube ich, 2, 3, 4 Spiele in England gezeigt. Aber darüber hinaus ist der französische Rugby international nicht vermarktet.
Also wenn ich da einsteigen darf, Marc, weil das ist genau der Punkt, den ich so wichtig finde. Klar, jeder kann für sich persönlich entscheiden, als Eigentümer eines Vereins, mir ist es egal, wie viel Geld ich damit verbrate. So, ich habe meine Milliarden auf dem Konto und das ist mein Hobby, ich liebe Rugby und ich will, dass mein Team gewinnt. Und wenn ich da am Ende des Jahres 20 Mio halt, da 20 Scheine drauflegen muss, dann ist es halt so what, ich habe die Kohle, ist mir egal. Das kann man machen, ist auch nicht schlimm, ist ja nicht mein Geld. Aber was halt, glaube ich, wichtig ist und was die Leute nicht verstanden haben, die haben es sicherlich verstanden oder wollen es nicht machen, können es nicht machen, was auch immer ist, wir haben aktuell die beste Liga Europas, mindestens, wenn nicht sogar mehr, mit Stars aus allen Rugby-Nationen, die man sich vorstellen kann, Neuseeland, Australien, Japaner, Saito, sogar Deutsche gibt es, ja, Holländer gibt es, es gibt aus allen Ländern, es gibt einen kolumbianischen Spieler, also überall hast du Spieler, mit denen sich auch in Nicht-Rugby-Nationen sich irgendwie Leute identifizieren könnten. Das heißt, schafft doch ein Angebot über einen Stream, dass sich die Leute die Spiele angucken können. Ich meine, die Ankickszeit ist 16:30 in Frankreich. Das heißt, es ist in England 15:30. In Deutschland ist es aber auch 16:30. Es gibt ja kaum Zeitverschiebung. Das heißt, du könntest über ein niedriges, wie sagt man, niedrige Hürden, durch niedrig-hürdiges Streaming-Angebot könntest du so viele Leute abgreifen. Ja, denn wir zahlen dir für eine Saison 300, 400 Euro, aber das würden so viele machen, weil in Deutschland kann man sowieso nicht viel Rugby gucken, wenn du dann ein englisches Kommentar anbietest, was du einfach in allen europäischen Ländern schon anbietest für einen guten Preis. Ich meine, das würde laufen ohne Ende. Ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Man könnte das ja auch nochmal ganz anders vermarkten. Ich meine, es gibt ja so viele, es sind ja gerade die amerikanischen Sportarten, die es vormachen, die es so, so gut machen. Die NFL, aber auch Baseball, es ist genial, wie die das machen, auch einfach irgendwelche Leute vermarkten die eigentlich in Amerika gar keine Rolle spielen im Sport, die über einen Practice Squad Plus nicht hinauskommen, die werden aber in Deutschland vermarktet wie die größten Superstars. Das ist doch genial, weil das Leute irgendwie anzieht. Ich denke da, ich will jetzt keine Namen sagen, aber ich kenne auch einige persönlich, die dann irgendwie mit der Flagge reinkommen in München auf dem International-Spiel, die aber für die Seahawks noch nie gespielt haben, sondern immer nur zum Training da sind. Was natürlich auch ein riesiger Erfolg ist, aber dass man solche Leute vermarktet, dass man diese Angebote schafft, ich glaube, da ist so, so viel Platz nach oben. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht anbietet, weil, wie gesagt, Rugby boomt, die Liga ist top und das Interesse ist da. Also muss man es eigentlich nur noch ausnutzen.
Also das denke ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so schwer ist zu sagen, man baut sich eine eigene Streaming-Plattform, die man außerhalb von Frankreich anbietet, wo die Leute, was weiß ich, entweder ein Einzelspiel für 2 Euro oder ganze Saison für, ja, weißt du, es muss ja nicht mal eine riesige Summe sein, muss nur kostendeckend sein. Ne? Und dass man das nicht anbietet, verstehe ich nicht, weil es ist ja auch wirklich, das ist ja das, was ich so wild finde, es ist ja sogar weniger geworden. Weil selbst wenn du das dir anguckst, was du in Deutschland bis jetzt hattest, und es war ja dünn, ne, aber du hattest zumindest irgendwo dieses eine Spiel, die halbe Saison, ein Spiel die Woche auf TV5 und die Highlights, und die Highlights-Session am Sonntag haben sie gekürzt. Das ist jetzt statt, gut, nicht massiv, ne, aber statt 35 Minuten sind es jetzt nur noch 27. Und das, was früher das Samstagabendspiel war um 21 Uhr, ist jetzt ein Fußballspiel seit Anfang des Jahres. Gut, klar, die Fußballlizenzen sind viel, viel günstiger aktuell, weil die Lizenznehmer wollen sie ja gar nicht mehr haben. Ne? Aber ich verstehe ja auch nicht, weshalb man da so inaktiv ist, das international zu vermarkten. Ich meine, aus reinem Eigeninteresse müssten sie das doch machen wollen.
Ich verstehe, was ich mir vorstellen kann, dass das Problem hier ist, aktuell ist ja, das Ding ist halt an amerikanischen Sportarten, ist, dass die Liga sozusagen sich gemeinsam vermarktet. Dass auch alle Gelder durch Trikotverkäufe aller Vereine, aller Franchises, das sind ja keine Vereine, das sind ja Franchises, werden in einen Topf geschmissen und werden dann gleich aufgeteilt. Das heißt, du hast einen Liga-Commissioner, der eigentlich dieses Marketing zentralisiert, organisiert für alle. Und das hast du halt vielleicht in Frankreich mit der LNR nicht so absolut, obwohl das ja eigentlich der Sinn wäre, weil du dann vielleicht auch Verteilungskämpfe hast zwischen den Vereinen, dann sagen die, ja, aber unser Spiel ist wichtiger und wir haben irgendwie mehr Japaner und dann gucken das da mehr, weil wir mehr Geld dafür haben. Also kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das da Gründe sind, weshalb man es nicht macht, aber auch das sind eigentlich so niederschwellige Dinge, die man doch eigentlich, da müsste man Lösungen auch für finden. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ich meine, es gab ja durchaus Bestrebungen. Sie sind halt, also ich verstehe nicht, weshalb es nicht kollektiv gemacht wurde. Also ich gebe zwei Beispiele vielleicht mal an der Stelle, beide mit Japan-Bezug tatsächlich. Toulon, als sie Ayumu Goromaru verpflichtet hatten, nach der WM 2015 war ja ein Riesenstar in Japan, irgendwie GQ-Titelseite und an den großen Bahnhöfen überall in lebensgroß und überlebensgroß an den Häuserwänden tapeziert, weil er den Siegkick da 2015 bei der WM gekickt hatte und ist dann nach Toulon gekommen. Und Toulon hatten damals angefangen, sich so ein bisschen zu internationalisieren, was ja auch Sinn ergeben hat mit den ganzen Stars, die sie damals immer hatten. Und haben dann angefangen, ihre Website der Slogan, den sie haben, ist ja "Ici tout est différent", hier ist alles anders. Und das haben sie irgendwie in 50 verschiedenen Sprachen auf ihre Website gekleistert, angefangen, die Website in verschiedene Sprachen zu übersetzen. War aber auch dann irgendwie, daraus ist dann nie was geworden. Und der nächste richtige Anlauf war dann von Clermont, die Kotaro Matsushima hatten. Nee, heißt das so? Hieß das so?
15 auch, ne?
Ja. Und da war es ja dann tatsächlich so, dass zwei Spiele oder drei Spiele am Wochenende in Japan gezeigt wurden. Hauptsächlich natürlich die Clermont-Spiele. Und Clermont hat dann ja auch sogar eine Reise nach Japan gemacht und hat dort drei Freundschaftsspiele gespielt. Man kann es jetzt noch diskutieren, ob da Toulouse jetzt auch mit reinfällt, die letztes Jahr während der WM, letztes Jahr?
Ja, diese Saison in der Vorbereitung nach Amerika gegangen sind.
Ja, genau, letztes Jahr in der Vorbereitung vielmehr und in Utah gegen die amerikanische Nationalmannschaft unter anderem gespielt haben. zählt es da schon mit rein, ich weiß es nicht. Aber ja, es erschließt sich mir nicht ganz, weshalb das nicht im Kollektiv und koordiniert geschieht. Ich meine, im Fußball in der Bundesliga, die Vereine meckern drüber. Aber es ist schon so, dass die Vereine dazu verpflichtet werden, um rotierendes System irgendwie nach Amerika, Asien und wo auch immer zu gehen. Bayern tut jedes Jahr durch Asien, Dortmund tut jedes Jahr durch Asien. Für die Spieler in der Vorbereitung sicherlich nicht mega geil. Aber wenn du sowieso im Trainingslager in Portugal bist, kannst du doch da auch einfach ein Testspiel machen. Wenn du sowieso zur Vorbereitung in wo auch immer bist, kannst du da auch einfach ein Testspiel machen. Also es erschließt sich mir nicht, weshalb das nicht passiert.
Ja, gehe ich mit. Beim Thema Finanzen gibt es auch noch ein zweites Thema, was man direkt aufmachen kann. Bisschen kleiner, betrifft nicht das große Rugby an sich in Frankreich, sondern nur einen Verein. Es geht um Béziers.
Ja.
Hier steht auf unserem schlauen Zettel Unzufriedenheit mit Nichtachtung durch neue Eigentümer. Unsicherheit über Zukunft, Finanzplanung mit Verkauf junger Spieler. Marc, wer soll verkauft werden und warum wird der Eigentümer nicht geachtet?
Es ist tatsächlich, der letzte Teil ist die witzige Geschichte, weil wir haben letzte Woche noch darüber geredet, dass sich die Fußballvereine darüber finanzieren, dass sie ihre jungen Spieler verkaufen und es im Rugby ja diese Transfereinnahmen nicht gibt. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es gibt eine
offizielle Ausbildungsentschädigung.
Genau, aber die sind halt, also wir reden jetzt hier nicht über 500.000 Euro, wir reden über schon ja, über keine kleinen.
Also 250.000 habe ich mal gehört, dass das mal bezahlt wurde. Und ich denke mal, also das berechnet sich
nach, wie viele Spiele man gemacht hat für die Profimannschaft, für die Nationalmannschaft, wie viele Jahre man einen Vertrag hatte und was man verdient hat. Und da gibt es einen bestimmten Schlüssel, nach dem es dann errechnet wird. Und den kann man aber nicht verhandeln. Der ist relativ fest bei Jugendspielern. Also den muss man dann bezahlen. Ja, was halt dazu führen soll, wenn man jetzt einen jungen Spieler ausbildet, der für Frankreich spielt und in der Profimannschaft ist, dass der dann nicht ratzfatz für 50.000 weggekauft wird, weil dann ist die Summe halt eine Million. Aber das wird trotzdem ab und zu mal ausgegeben. Also ich glaube, Pesenti ist ja dann von Pau, hat er schon für die Nationalmannschaft gespielt, der Herren, ja. Hat er aber immer noch einen Jugendvertrag, ist dann für eine Million nach Racing gewechselt. Also es gibt es ab und zu, ist aber sehr, sehr gering. Aber ich kann, also Leo Carbonneau wird jetzt geht jetzt auch vom Brief nach Racing und wird auch auf jeden Fall ein gutes Geld geflossen sein, nehme ich mal an.
Also das behaltet gerne im Hinterkopf. Die Meldung dieses Plans, also die Meldung war letzten Endes, dass eben genau da, also dass es eben das ist, die neuen Eigentümer hätten sich noch nicht im Béziers blicken lassen, also wären bis jetzt noch nicht einmal da gewesen, hätten nicht mit den Spielern geredet, hätten nicht mit den Trainern geredet und hätten eben nur das einmal in der britischen Presse kommuniziert, dass sie eben planen, den Verein in Zukunft über diese Ausbildungsentschädigung zu finanzieren. Ich habe dann natürlich als guter Podcaster und Journalist, der ich bin, einmal nachgehakt. Und es ist schon so, dass man aktuell, also man fühlt sich sehr despektierlich oder sehr, sehr respektlos behandelt. Und das ist auch einfach dieses, also das Gefühl ist, dass sie, also zum einen natürlich einfach diese Nichtachtung, die natürlich schmerzt, aber die Sache ist natürlich auch, dass sie sagen, also A, wenn jetzt, wir haben uns hier eine gute sportliche Position erarbeitet und jetzt kommen die neuen Eigentümer und sagen, okay, wir wollen dieses Momentum eigentlich gar nicht fortsetzen, wir wollen unsere Top-Spiele abgeben und darauf setzen, dass unsere Jugendspieler sich etablieren und dann wieder gehen. Also so eine Zementierung des Status Quo in der Pro Deux. Man ist natürlich, also man hat einfach Angst, dass die harte Arbeit der letzten Jahre, nämlich in diese letzte Saison, nämlich diese Playoff, da kann man es einen Run nennen, ich weiß es nicht, also diese Top-Qualifizierung einfach im Nichts verpuffen werden. Und natürlich auch ein bisschen die Frage, was ist denn die eigene Rolle in diesem Verein? Also wenn jetzt Spieler wie Tim Nanai Williams wird entgegen ursprünglicher Zusagen nicht verlängert, Samuel Marquez soll gegangen werden, ist natürlich schon so die Frage, wie geht's weiter? Und ich bin echt gespannt, ob diese Unsicherheit, wir haben nur noch 3 Spiele dieses Jahr und dann Playoffs. Ich bin echt gespannt, ob das Bézier noch mal so ein bisschen ins Bein schießt, wenn die Spieler so unsicher sind, was sie die nächsten Jahre machen, ob ihre Arbeit damit überhaupt gewürdigt wird oder ob sie sagen, naja, also bei den Play-In brauchen wir auch gar nicht in die Playoffs kommen, weil bringt eh nichts. Gut, glaube ich nicht. Am Ende sind Spieler ja immer noch Profis, die auch einfach für sich selber die beste Leistung geben wollen, aber herrscht schon ein extremes Maß an Unsicherheit und Unzufriedenheit, was natürlich sehr, sehr schade ist, nachdem man mit Übernahme noch so große Hoffnungen hatte.
Welcome to the professional sports here.
Ja.
That's how we do it in England.
Also ich bin echt gespannt. Aber gut. Sei es drum.
Kommen wir zu Top 14, oder?
Ja, zu den Vereinen, die schon da sind. Ne?
Fangen wir an mit was waren? Fangen wir an mit dem spannendsten, La Rochelle Bayonne.
Ja.
Ja. Aber ja, das war so ja das Spiel, ne? La Rochelle, glaube ich, jetzt 7 oder 8 Mal ohne Sieg. Und jetzt endlich ist der Knoten geplatzt, weil er es geschafft, zu Hause 29-28 gegen Bayonne zu gewinnen. Mehr als wichtig. Also ein Sieg, der auch ja lange Zeit auf der Kippe stand, das muss man so sagen. Aber ja, man kann also nur sagen, La Rochelle gekämpft bis zum Ende. Diese Niederlage, die wollte man absolut vermeiden. Und sie haben es halt geschafft. Ich meine, mit einem Punkt zu Hause gegen Bayonne, das Ergebnis zeigt ja, wie knapp es am Ende war und wie man sich hatte reinhängen müssen. Aber ich bin schon echt glücklich, dass sie es jetzt geschafft haben.
Also man hat natürlich auch einfach gesehen, was für eine Anspannung dahinter war. Ich glaube, im Dezember haben sie das letzte Mal gewonnen. Also vor über 4 Monaten haben sie das letzte Mal gewonnen. Und man hat einfach gesehen, also die eine Hälfte hat gefeiert, als wären sie gerade Meister geworden. Die andere, ich glaube aber einfach dieses Gefühl der Erleichterung, also bei dem einen oder anderen, ich wollte gerade sagen, standen Tränen in den Augen, aber der ein oder andere hat auf dem Feld geheult. Also ich meine, die Formulierung klingt despektierlich, so ist es nicht gemeint, aber dieser Druck und diese Anspannung, die dann endlich abfallen, ich glaube nicht, dass da jetzt ein Knoten geplatzt ist, aber es war schon echt krass, was da für eine, ja, also was da für eine Erleichterung einfach war. Was da auch für ein, vielleicht auch einfach dieses, ja, wir haben die letzten Wochen nicht übertrieben, wenn wir darüber geredet haben, wie die Stimmung in La Rochelle ist. Das war schon, ja, meine Bayonne werden sich ärgern. Ich glaube trotzdem, also das, was Grégory Patin am Ende gesagt hat, dass er sagt, also ja, klar, natürlich kann man sich ärgern, dieses Spiel hätte man gewinnen können, aber dass Bayonne auf Tabellenvierter ist und gute Chancen auf die Playoffs hat und auch auswärts in den letzten 6 Spielen immer gepunktet hat, ist schon sehr, sehr positiv. Also das ist ja einfach auch eine Sache. Bayonne, klar, Heimstärke kennt man, aber dass Bayonne auch Auswärtspunkte holt, ist eine Weiterentwicklung. Ja. Übrigens, die Transfernotiz am Rande, Camilo Lopez wird entgegen seiner ursprünglichen Vertragsverlängerung am Ende des Jahres in Rente gehen. Genauso wie stand jetzt Brice Dulin, der ja in Nizza unterschrieben hatte. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Das ist zumindest bei Brice Dulin ist ein Stand jetzt. Muss man schauen.
Weitere spannende Spiele am Wochenende war sicherlich Po, die zu Hause verlieren gegen Bordeaux 22-26. Ja, auch so ein Spiel, was hin und her ging. Und was Bordeaux mit einer stark, wenn man so möchte, durchrotierten Mannschaft gewinnen konnte. Also auch ein deutliches Ausrufezeichen. Ja, wir kommen mit Ambitionen, wir stehen jetzt auf dem zweiten Platz und sind so gut wie qualifiziert. Ich glaube, Toulouse ist ja schon qualifiziert für die Playoffs. Das ist mathematisch schon durch. Und auch Bordeaux ist, denke ich, auf dem besten Weg, den Sack dazu zu machen. Und es zeigt natürlich auch, was man für eine Tiefe im Kader hat, wenn man auswärts in Po gewinnen kann. Am Ende natürlich war es ein enges Spiel, aber egal. Gewonnen auswärts, das ist besser geht's gar nicht in Frankreich.
Ich glaube auch, und also ich glaube, dass für Bordeaux auch der große Schritt, den sie gemacht haben, was sie in den letzten Jahren irgendwo so ein bisschen an jungen und jüngeren Spielern nachgeholt haben, zum einen aus der eigenen Jugend, also ich meine, Biarré zum Beispiel, Deportären, Echegaray aktuell. Das zeigt, dass sie einfach eine neue Tiefe haben, die sie vorher nicht hatten in den letzten Jahren. Und vor allem auch so in dieser Achse hat man in den letzten Jahren extrem diese Abhängigkeit von Lücü und Jalibert gemerkt. Und natürlich spürt man, dass es ohne die beiden ein anderes Team ist. Aber du hast nicht mehr diesen Leistungsabfall. Übrigens potenziell nächste Saison wieder mit Heimkehrer Baptiste Serrain. Wäre auch sehr, sehr spannend. Aber ja, man merkt bei Bordeaux, dass sie einfach diese Leistung viel konstanter halten können als in den letzten Jahren noch. Und das ist ein extrem wichtiger Schritt. Über Kadertiefe reden wir vielleicht noch bei dem einen oder anderen Spiel, das am Sonntagabend stattgefunden hat noch. Aber ja, wichtiger Sieg, wichtiger Schritt. Spektakulärer Versuch am Ende von Bordeaux, um das Spiel zu gewinnen. Gute Teamleistung und ja, kann man glaube ich einfach so abhaken. Für Po natürlich super bitter.
Ja, kann man so abhaken. Was sicherlich nicht so leicht abzuhaken war, für Wann war die erneute Niederlage in Castres 32-13, wobei es zum Anfang halt wirklich besser ausgesehen hat. Es hat unglaublich geregnet, also ein Rugby-Spiel war eigentlich fast gar nicht möglich bei ja, diesen Wassermengen, die da vom Himmel gefallen sind. Deswegen auch die erste Halbzeit. Die wurde
sogar fast abgesagt.
Ja, ich glaube, die erste Halbzeit war 6-6 oder 6-8. Also, das Spiel wurde fast abgesagt, muss man noch mehr sagen. Aber dann in der zweiten Halbzeit Castres irgendwie mit dem Spiel weggerannt, Versuche gelegt. Spektakulär, Papali, der durchbricht, Pass, irgendwann mal ein Backhander und dann bei dem Wetter, das war schon beeindruckend. Für Wann ist es natürlich frustrierend, weil ja so langsam muss man dann irgendwie doch den Turbo starten und es wird auch nicht mehr einfacher werden. Man spielt jetzt in Bordeaux auswärts, also ja, das ist alles andere als geschenkte Punkte. Für Castres natürlich super, ein weiterer Heimsieg, aber Wann muss, glaube ich, aufpassen, dass es nicht runtergeht.
Ja, ich glaube, für Wann war das schon ein großer Schritt Richtung Tabellenkeller oder Festigung des Tabellenkellers. 6 Punkte Rückstand jetzt auf Perpignan. Zu denen kommen wir gleich. Vorher einmal kurz. Lyon hat 32-23 gegen Montpellier gewonnen. Ich glaube, da muss man nicht allzu viel zu sagen. Eindeutiger Sieg. Kein mega spannendes Spiel. Was der Lou da abgeliefert hat, beziehungsweise was Lou und Montpellier abgeliefert haben. Unterhaltsam, aber nicht super spannend. Ja, die beiden spannenden Spiele, oder die drei Spiele, die vielleicht noch kurz, meine Toulon, Clermont, haben wir ja einmal schon kurz angesprochen. Toulon in der zweiten Halbzeit punktlos geblieben, 31-24 am Samstagabend. Punktlos geblieben in der zweiten Hälfte, hatten in der ersten Halbzeit so 5-6 Minuten, die gereicht haben, um das Spiel zu entscheiden. Ich glaube, innerhalb von 6 Minuten 21 Punkte gelegt.
Clermont, Schlag auf Schlag.
Ja. In der zweiten Halbzeit ist er dann gut zurückgekommen, hat aber dann leider auch nicht mehr für einen Defensivbonus gereicht. Ich glaube, nach der 50. Minute ist auch gar nichts mehr passiert. Am Ergebnis zumindest.
Nee. Ich bin mir mit zweiter Halbzeit zwar gewonnen, aber ja, zum Schluss wurde es dann, wir kamen nicht wirklich aus der Hälfte raus. Toulon konnte mit dem Ball aber auch nicht wirklich was anstellen. Wir konnten natürlich auch nicht den Ball wegkicken, oder wir haben ihn nicht weggekickt, weil wir natürlich den Ball auch brauchen. Wir mussten ja irgendwie punkten, ne? Ohne Ball ist das schwer. Haben dann irgendwie immer hinter der 50 angegriffen, aber so wirklich was erzwingen konnten wir halt nicht und dann ist es bei diesem Ergebnis geblieben. Was halt bitter ist, weil du bringst halt wieder nichts mit. Wenn du wenigstens einen Punkt mitgenommen hättest, dann wäre es irgendwie wäre es versöhnlicher gewesen. So ist es halt ja irgendwie gut ausgesehen, aber am Ende außer Spesen nichts gewesen.
Ja. Das kann Racing von sich letzten Endes auch behaupten. Glück gehabt, dass die Konkurrenz auch gepatzt hat. Aber 16. ausverkaufte Heimspiel in Folge für Perpignan. 28-24 Sieg für Racing. Rückkehr von Pasolo Tuilagi. der ja zumindest
ein paar Minuten auf dem
Feld stand. eingewechselt, direkt gelbe Karte gesehen und das war es dann auch schon wieder. Aber schön, dass er wieder da ist. Er ist also deutlich fitter als, also deutlich kräftiger, muskulärer als, also gerade umrum, als das vorher noch der Fall war. Hat die Zeit effektiv genutzt. Wichtiger Sieg für Perpignan, die jetzt punktgleich sind mit Stade Français. Die wiederum vor fast 20.000 Fans auf den Sonntagabend, was ich übrigens auch nach wie vor für den Sonntag 21 Uhr sogar noch später als sonst, weil ja noch Formel 1 irgendwie war, um 21.10 Uhr oder was gegen Toulouse schon, ja, es leben viele Toulouse-Fans in Paris, aber trotzdem auf den Sonntag um 21.15 Uhr oder was auch immer 20.000 im Stadion zu haben, finde ich gar nicht mal so schlecht.
War ja aber auch Feiertag danach, oder? War ja dann Ostern, ja. Ostermontag.
Ja, trotzdem.
Ja, stimmt, fair. Ja.
21, 27, ich meine, nicht mal Defensivbonus. Das ging eine, ja, vor allem gegen ein Toulouse-Team, das jetzt nicht unbedingt mit der ersten 15 angetreten ist. Ja, klar, ein Piato Movaca hat gespielt, aber insgesamt, also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, wie manch anderer Kommentator von Binjus zu reden, aber es war schon nicht die erste 15, die angetreten ist.
Und, aber gereicht hat es trotzdem, ne?
Ja.
Das wird durch die Krise in Paris nochmal ein bisschen mehr verschärft, weil wenn du die Barras spielst, nehmen wir mal an, Brief verliert gegen Grenoble im Finale, da musst du in Brief spielen, auswärts, dieses Stadion, das wird bis auf den letzten Platz voll sein, noch mehr als überhaupt da reinpassen. Leute werden sich stapeln, bin ich mir sicher. Also was da auch an Stehplätzen verkauft werden würde, ich denke, es werden 20.000 Leute im Stadion sein. Ob es erlaubt ist oder die Kapazität ist gegenüber 18.000, egal, werden 20 sein. Die Leute werden, die haben eine Stimmung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und da kannst du als Paris, kannst du da schon ins Taumeln kommen. Und das müssen sie echt verhindern, dass sie da von diesem Barrageplatz runterkommen. Aber ich bin sicher, ich glaube, Grenoble werden sie schlagen. Aber Brief.
Ich glaube tatsächlich auch, Grenoble sind. Meine Grenoble haben jetzt wie viele Relegationsspiele in den letzten Jahren gemacht. Und man hat schon gemerkt, also es wäre dann jetzt das fast vierte in Folge. Mhm. Und sie sind von Mal zu Mal besser geworden. Also ja, klar, Perpignan war immer so eine Sache. Aber gegen Montpellier haben sie deutlich besser gespielt. Und ich glaube, gegen Stade Français, das, was gegen Montpellier auch einfach gut funktioniert hat, war, dass beide Teams waren und sind, die einfach krasse Offensivprobleme haben. Beides Teams sind die, die einfach nicht mega stark in der Offensive sind, die ja so die Kicker haben, aber nicht allzu viele Versuche legen. Und Grenoble kann sehr effektiv verteidigen. Und die können, glaube ich, auch Grenoble kann Stade Français, glaube ich, große Probleme machen.
Ja, na deswegen, ich glaube, Paris hat wirklich ein Interesse daran. Ich meine, aktuell sind sie ja auf dem 12. Platz, punktgleich mit Perpignan. Ja. Das kann sich aber schnell ändern im Rugby.
Ja.
Ich glaube, ja, wie gesagt, Stade Français hat ein Interesse daran, auf diesem 12. Platz zu bleiben. Und waren sowieso vom 14. runterzukommen, aber das haben wir schon abgehakt. Ich glaube, das war's zu Top 14, oder?
Ja, kommen wir zu den Vereinen, die im nächsten Jahr in jedem Fall in der Pro D2 sind. Davon haben wir einige. Agen zum Beispiel dürfte definitiv in der Pro D2 bleiben. Haben das Derby vor 6.000 Fans in Colomiers, was auch für Colomiers echt spektakuläre Zuschauerzahl ist, mit 60-10, also 59-10 verloren. Für Colomiers wichtige Punkte, konsolidieren damit ihren dritten Tabellenplatz. Werden sicherlich nicht mehr bei den verbleibenden drei Spielen auf den zweiten vorrücken, bei 7 Punkten Rückstand auf Brive. Aber zumindest eine Heimbarrage sollte ihnen sicher sein. Wobei, 5 Punkte Vorsprung auf BC wäre zumindest sehr drin. Nevers hat auch vor ausverkauftem Haus gespielt. Oder zumindest, naja gut, das was heißt Guichet fermé, also keine Tageskassen geöffnet. Es gab noch freie Plätze, aber es war fast ausverkauft bei 7.500. So ein kleines bisschen mehr 7-7 irgendwas gegen Biarritz. Ein sehr schönes Spiel, schöne Zuschauerzahl, schönes Wetter. 35-15 am Ende kann man, glaube ich, an der Stelle abhaken. Biarritz muss sich, glaube ich, auch keine Sorgen mehr um den Abstiegskampf machen. Naja, vielleicht ein bisschen. Mont-de-Marsan hat auf der anderen Seite ein bisschen, zumindest einen Punkt im Abstiegskampf verloren. Haben 12-37 in BC verloren, die sich darüber ärgern, keinen Offensivbonus geholt zu haben. Glaubt man bei dem Ergebnis fast nicht, aber stimmt. Am Ende trotzdem souveräner Sieg. Grenoble 47-17 gegen Nizza, müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Oyonnax gegen Valence 43-17, brauchen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden. Tim Menzel hat nicht gespielt. Das Kurioseste an dem Spiel war die Biathlon-Einheit in der Halbzeitpause. Das habe ich, glaube ich, in einem Rugby-Stadion der Form auch noch nicht gesehen. Gut, sie haben schon mit Lasergewehren geschossen und bei Verschießen mussten sie dann eine Runde um Platz rennen. Es sah schon anstrengend aus, aber habe ich noch nie gesehen. Ergibt Sinn in den Alpen, aber naja. Und Jonathan Wisniewski, der tatsächlich das Samstagabend das Spiel zwischen Toulon und Clermont kommentiert hat, wird neuer Sportdirektor von Valence-Romont. Falls ihr euch gefragt habt, was aus dem geworden ist, hat ja gefühlte 2000 Spiele für Grenoble gemacht und dann auch noch irgendwie 4 Jahre in Lyon und was ich ewig für Racing. Maxime Mermoz, falls ihr euch fragt, was aus dem geworden ist, wird nächste Saison in der National du Rumilly trainieren. Also die nächste Generation an Trainern kommt hoch. So, und Goulême hat knapp gegen Montauban verloren, 18-19. Das war ein sehr spannendes Spiel. Bitterer Ausgang vor Zuschauerrekord. Es waren fast über 8000 Leute da. Picke, packe voll. Definitiv Zuschauerrekord für Zwei Ungelem. Wichtig, also es geht halt zwischen den beiden um den letzten Playoff-Platz. Montauban hat Zwei Ungelem damit überholt. Wenn Zwei Ungelem gewonnen hätte, hätten sie wahrscheinlich den Playoff-Platz sicher gehabt. So sind sie jetzt Tabellen-Siebter mit 71 Punkten, davor Montauban und Bézi mit 72. Aber wie gesagt, wenn andersrum wären sie dann jetzt bei 74 und 69 gewesen. Daher, ja, Matchball verpasst.
Aber war ein spannendes Spiel, muss man wirklich sagen. Tolle Stimmung, zwei tolle Vereine. Am Ende dann, ja, ich glaube, Zweifels Angelam wird sich ärgern, dass sie das hergegeben haben, weil die hatten das Spiel ja schon eigentlich in der Hand. Ich glaube, zur Halbzeit war es ja schon relativ deutlich eigentlich. Und das dann nochmal so herzugeben, das Spiel, das ist bitter, gerade mit dem Kontext, den du ansprichst. Aber gut, das Gleiche gilt auch für Aurillac, die gegen Dax verlieren. Also einen direkten Konkurrenten, wenn man so möchte, um den Platz, den Relegationsplatz in der zweiten Liga, verlieren 26-21, nachdem sie auch zu Hause verloren haben. Dieses Wochenende steht ja das Derby gegen Brief an. Brief, das letzte Spiel an diesem Wochenende, kommen wir nachher zu. Vielleicht aus unserer deutschen Sicht, Oltmann spielt auf der 11 und spielt auch über 80 Minuten. Dax gewinnt, am Ende auch verdient. Aber Aurillac, man merkt schon in dieser Saison, dass sie irgendwie nicht mehr wirklich richtig mithalten können. Ich glaube, es liegt einfach am Budget auch.
Ja, ich meine, auswärts waren sie ohnehin nie ein besonders starkes Team. Sie hatten halt bis jetzt einfach eine grandiose Heimstärke. Und die fehlt ihnen einfach. Ich meine, gut, jetzt haben sie einen Punkt aufgeholt auf Mont-de-Marsan, aber ja, ich meine, es wird natürlich immer schwieriger für Vereine wie Aurillac, wo ja, man seit Jahren mit bescheidenen Mitteln mithält. Aber es gibt halt auch vor Ort keine Sponsoren oder keine potenziellen Sponsoren. Es gibt niemanden, der ihm Geld geben könnte. Das haben Vereine wie, ich meine, selbst Dax, die ja auch nur mit ein ähnlich kleines Budget haben, sogar noch ein bisschen kleiner. Aber Dax ist an sich eine etwas wohlhabendere Stadt aufgrund seiner Quellen und seiner Thermen. Da kommt ein bisschen mehr Geld
rein. Was da so drumherum ist, ne, an Leuten, was das für eine Region ist. Natürlich eine Region, die super attraktiv ist. Eine schönere Region gibt es, glaube ich, in Frankreich gar nicht. Das ist Dax, Bayonne, Biarritz. Ist ja so gefühlt irgendwie eine Stadt. Das ist ja alles 45 Minuten voneinander entfernt, Mont-de-Marsan. Das zieht natürlich auch einen ganz anderen Schlag von Leuten an, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch das ein oder andere dickere Portemonnaie mitbringen. Aber ja, du hast natürlich recht.
Aurillac. Die meisten wüssten wahrscheinlich gar nicht, wo das liegt.
Ja, man hat vielleicht von dem Käse gehört, vom Cantal. Aber auch das ist ein Käse, wo man sagt, naja, ein Highlight ist nett, aber ein Highlight ist es nicht. Ja, gut, nischiger Vergleich, ich gebe es zu, aber ja, ich meine, es ist halt schon einfach. Ich meine, selbst Skitourismus, was so die eine Sache hat, die eine Sache ist, die Aurillac vielleicht noch hat, aber selbst das ist in anderen Gebieten immer noch größer. Also selbst das ist nicht, also Aurillac ist halt dann auch nicht Chamonix. Ja? Was, wie ich jetzt auch gelernt habe, Chamonix, die Ratio an Profisport zu Einwohnern ist nirgendwo größer als in Chamonix. 2 Profivereine auf fast 9000 Einwohner. Oder nicht ganz 9000 Einwohner. Kann Aurillac auch nicht mithalten. Ja. Aber gut, die Hälfte der Restaurants in Chamonix hat genau 2 Standorte, nämlich Chamonix und Dubai. Also ist dann halt auch vielleicht eine andere Klientel. Als die Cantalou. Aber gut, Brief, Derby-Gegner. 24-17 gegen Provence Rugby am Ende.
Das Spiel um den zweiten Tabellenplatz, wenn man so möchte. Und ja, irgendwie das Spiel der vergebenen Chancen, zumindest aus der Sicht von Provence, so oft angelaufen in der 22 gewesen, dann den Ball einfach fallen gelassen. Das war schon sehr, sehr ärgerlich, wenn man zumindest ein Supporter von dieser Mannschaft ist, weil das war also richtig frustrierend. Weil so oft angegriffen, tolle Angriffe, tolle rausgespielte Offloads, Kicks etc. Und dann kurz vor der Mahllinie macht es dann im Gehirn irgendwie und der Ball fällt nach vorne. Passiert, das ist allen schon mal passiert, aber in dem Kontext dieses Matches umso bitterer.
Ja, ja. Es ist, meine Provence hat aktuell, glaube ich, auch also George North ist deutlich öfter verletzt, als man ursprünglich gehofft hatte. Jules Plisson fällt bis Ende der Saison aus. Man hat als erste Wahl auf der 10 aktuell Jimmy Goppert. Der Mann ist sicherlich ein sehr erfahrener Mann. Das liegt aber auch daran, dass er mittlerweile 42 ist.
Nicht gegen alte Zehner.
Also beeindruckend, dass er immer noch mithält. Ne? Wie ich jetzt gelernt habe, sein Trick, um mit 42 noch verhältnismäßig fit zu sein, nicht tackeln.
Machen das Zähler nicht standardmäßig?
Ja, es ist, glaube ich, es ist kein Geheimtipp, aber es ist ein Tipp. Aber dahinter hast du eben halt, du hast Jusselon noch auf der 10. Attila Zepta kann auch 10 spielen, aber nicht besonders, also hat er nicht so häufig gemacht, aber kann er theoretisch. Aber du bist auf der 10 dünn besetzt. Muss mal gucken, wie ich das in knappen Spielen dann auswirkt, wenn deine erste Wahl eben kann positiv wie negativ sein, sehr erfahren. Der Mann stand in vielen dieser engen Spiele, aber kann natürlich auch ein Hindernis sein. Muss man schauen,
werden wir schauen. Jetzt kommen wir zu Marks Lieblingskategorie. Ich nehme mich da ein bisschen zurück. Und das ist das ganze Amateur-Rugby bis in die 5., 6., 7., 8., 9., 10. Liga. Regional 3 kommt bald auch noch bei uns im Podcast. Also dann könnt ihr dann bis zur 13. Liga, werdet ihr alles erfahren. Dementsprechend, Marc, bitte.
Ja, also wir... Oh, ich habe ja einen Verein sogar vergessen, sehe ich gerade. Wir sind bei der Federal 2. Die F1 und F3 haben wir euch ja schon die Playoffs geliefert. Wir werden euch natürlich nicht die ganzen Playoffs, diese Ligen begleiten, weil das nicht...
Das also ist die 6. Liga für Leute, die sich nicht auskennen. Ja. Top 14, Porte de National 1, National 2, Federal 1, Federal 2. Ja. In der Regel sind das immer professionelle Teams, wo die Leute schwarz 1.500 € bekommen und einen Job zugestanzt. Ja, dann, verdienen die so ihr Geld.
Ja, und es gibt, also die, ich muss tatsächlich sagen, die F2 ist die unspannendste der drei föderalen Ligen. In der F1 hast du einige Teams, die große Historie haben, die viel Aufstiegspotenzial haben, die schon echt gut professionell spielen. In der F3 hast du richtig spannende Amateurvereine, Die F2 ist ein bisschen mau. Aber es gibt ein paar spannende Vereine. Den PUC zum Beispiel, den Paris Université Club. Ein Traditionsverein im französischen Rugby, haben unter anderem Spieler wie Wesley Fofana hervorgebracht. Ich glaube auch Mathieu Bastereau, aber ich bin mir nicht sicher, ob der vom PUC oder von Massy kommt. Haben bis diese Saison auch sich ein Stadion mit dem Paris FC geteilt. Aber ja, ein Verein, die seit langem höherklassig spielen wollen, und muss man mal schauen, ob sie mittelfristig davon profitieren können, dass Suren vielleicht ein bisschen einspart. Muss man abwarten. Cahors ist Zentral-Südfrankreich, also nördlich von Toulouse, also zwischen Toulouse und Brive, also diese Richtung. Haben tatsächlich gar nicht so schlecht viel Geld. Jetzt kommt so ein kleines bisschen verstecktes Fun-Fact. Das dänische Königshaus hat mehrere Weingüter in Cahors, die dem Rugbyverein doch ein bisschen Geld sponsoren.
Findest du den gut, den Wein? Weil das ist alles, das ist so richtige Rotweine, die sind so schwer. Also
ich hab nicht gesagt, dass ich die Weine gut finde.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Also gut sind die wirklich nicht, oder? Darf man das so sagen?
Oh, da darfst du sagen, aber da meine französische Verwandtschaft, eine Winzerfamilie ist, alle anderen Weine sind sowieso nicht gut. Ja, also, falls Sie nachfragen, ich habe meine Verantwortung getan. Ich finde die Kauweine nicht besonders gut, aber sie haben einen gewissen Ruf. Aber ich glaube, der Ruf hängt auch ein bisschen davon ab, dass sie eben royal gepusht werden.
Ja.
Tours ist ein spannender Verein, genau wie Lens de Saunier, gegen die sie im Achtelfinale spielen könnten. Tours waren ja Standort für Irland während der Rugby-WM, haben dort sehr gute Zuschauerzahlen gezogen, seitdem hat sich das auch positiv entwickelt. Lens hatten ja mit ihrer Frauenabteilung lange Zeit Erstligisten, jetzt erfolgreiche Zweitligistinnen. Aber ich glaube, Tour geht schon als Favorit in dieses Duell, sollte es denn dazu kommen. Monaco wird zumindest im Sechstelfinale antreten. Könnte spannend sein. Auch Monaco hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Haben nicht nur über den Siebener-Verein, der in der Theorie separat ist, aber ja auch sehr starke Unterstützung vom Fürstenhaus bekommen, und das hat sich sehr positiv entwickelt. Man hat mittlerweile einen eigenen Rugbyverband. Also muss man abwarten, wie sich das entwickelt, aber es könnte sich positiv entwickeln. Pézenas sind ein Verein, die ich sehr spannend finde. Ich glaube nicht, dass sie weit kommen werden, aber ich kann Besuch in diesem Stadion sehr empfehlen. Einfach weil sie dort eine sehr spannende Leckerei haben, die Pâté de Pézenas heißen, die sind so kleine Blätterteigtäschchen gefüllt mit Hackfleisch und Honig. Ist sehr, sehr lecker. Aber sportlich muss man schauen. Aber die Zuschauerzahlen sind auch echt gut. Also die haben bei den größeren Spielen oft 4.000, 5.000 Leute im Stadion. Das ist schon echt in Ordnung. Das macht schon Spaß. Hier ist auch ein schönes Stadion. Und dann Avignon. Avignon-le-Ponty. Auch ein Verein mit großem Potenzial. Avignon, die Metropolregion in Frankreich, die größte Metropolregion in Frankreich, ohne Profisport, bei einer 500.000 Einwohner. Sie haben einen Rugby-League-Verein in der ersten Liga, die allerdings nur ein Budget von, lass mich lügen, 350.000 Euro, irgendwas in die Richtung. Das ist halt, also es ist halt einfach nicht allzu viel Geld, ne? Selbst wenn du es vergleichst mit dem, was die Amateursparten von Rugby Union Vereinen auf einem ähnlichen Niveau haben. Das ist halt schon, ne? Und bei 500.000 Einwohner, Avignon hatte mal im Fußball einen Erstligisten, das war 2010, 2011 und danach wieder in der zweiten Liga für 2 Jahre und danach hat sich der Verein aufgelöst. Aber die Stadt hat 2 große Stadien. Und eben das ein Verein, der versucht, diese Lücke zu füllen. Das könnte sehr spannend sein. Aber das war's doch schon mit dem Ausflug in diese Liga.
Ich glaube übrigens an Souston, falls es wichtig ist, dass nochmal gesagt wurde, ich glaube an Souston. So, in diesem Sinne.
Schreibt uns eure Favoriten für die Fédérale 2 gerne per E-Mail an info@bleu-blanc-rugby.fr oder .fr.de natürlich, Entschuldigung, oder auf Instagram an bleu-blanc-rugby-pod. Wir versuchen alle Fragen zu beantworten, vor allem im Podcast natürlich. Robert, deine Fragen liefern wir nächste Woche noch nach, aber bitte steh mir die Woche Zeit zu, um dann nochmal was nachzulesen. Ja, aber wir freuen uns auf eure Fragen und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.